Gut, also heute will ich den schönen Bereich des Drucks unter Schriften unter Bücher verlassen. Ihr habt euch ja wahrscheinlich schon ein bisschen gefragt, ob digitale Medien einfach nur solche sind, die gedruckt werden. Dem ist nicht so. Das 19. Jahrhundert, vor allem das 19. Jahrhundert, aber eigentlich schon das 17. Jahrhundert, geht in eine andere Richtung und untersucht die Welt als dynamische. Die Physik davor ist eher statisch, selbst die Hebelgesetze sind eigentlich was Statisches, weil ja nicht der Hebel in seiner Bewegung beschrieben wird, sondern nur das Ergebnis, wie ein Hebel wirkt oder nicht wirkt, je nachdem, wie viel Gewicht in welchem Abstand vom Angelpunkt da sind und so weiter. Also im 17. Jahrhundert kriegen wir den Gedanken, dass sich doch Bewegung eine Rolle spielt. Es gibt Bewegungstheorien bei Aristoteles, die sind aus heutiger Sicht, na sagen wir mal, physikalisch beschränkt, vorsichtig gesagt. Das Neue ist, dass man andere Formen der Beschreibung kriegt. Die eine ist Kopernikus mit seinem ungeschickten Planetenmodell, das wir schon gesehen haben. Kepler mit einer viel besseren Beschreibung. Die Keplerschen Gesetze sind auch heute noch die Beschreibungsgesetze der Planetenbahn. Und Newton, der aufgrund des Fallgesetzes oder aufgrund des Gravitationsgesetzes beschreiben kann, warum sich die Planetenbahnen so bewegen, wenn man denn glaubt, dass die Schwerkraft von der Gravität kommt. Also er führt eine neue Kraft ein und das ist auch nicht unproblematisch, aber weil es eine Fernwirkung ist und die hat die Physik im aristotelischen Sinne eigentlich nicht, aber der Magnetismus ist auch schon bekannt und das ist auch eine Fernwirkung und man weiß nicht genau, ja, ob der Magnetismus auch im Vakuum funktioniert, das kommt dann aber raus, das geht und schau an, die Schwerkraft scheint auch im Vakuum zu funktionieren, obwohl es auch Theorien des Äthers gibt, dass also doch ein geheimnisvoller Stoff im Weltall ist, der keine Luft braucht zur Übertragung von Signalen. Das ist noch alles umstritten. Galilei macht was anderes, er beobachtet das Fallgesetz, weil er sich in Pisa im Dom langweilt. Und aufgrund dieser Langeweile die Lampen betrachtet. Der Dom in Pisa ist innen drin sehr, sehr hoch und es hängen solche Ampeln an der Decke. Und durch den Luftzug schwingen die hin und her, langsam. Da sind Kerzen drin, nicht? Und das kann man heute noch sehen. Diesen Auslöser gibt es noch. Bekanntlich hat ja Newton einen Apfel beobachtet, der vom Baum fiel, umstritten. Also das ist wohl doch nur eine Legende. Aber bei Galilei wissen wir, dass er diese schwingenden Lampen betrachtet hat. Und dann fällt ihm was Seltsames auf. Es ist völlig egal, wie weit diese Lampen sich auslenken. Sie brauchen immer gleich lang für jede Schwingung. Das kann er so mit dem Puls kann er das einigermaßen bestimmen. Das scheint egal zu sein. Und daraus schließt er das erste Gesetz über die Schwingung von Pendeln. Wir wissen heute, dass es nicht so ganz stimmt. Wenn wir die Lampe also richtig ordentlich, aber das macht man im Dom halt nicht, ne? Also wenn man so einen ganz großen Bogen nehmen würde, dann wird das nicht mehr stimmen. Weil das Ganze liegt ein bisschen daran, dass man eine Differentialgleichung lösen muss, wo angenommen wird, dass Sinus x gleich x ist. Natürlich kann das Galilei noch gar nicht so beschreiben und auch die Differentialgleichung hat er noch nicht. Aber dahinter steht das. Ihr lernt das, falls ihr euch damit ein bisschen Physik beschäftigt und einfachste Differentialgleichungen lösen sollt, dann kriegt ihr eine mit dem Pendel und bei dem Pendel ist tatsächlich aber der Sinus drin und das ist ein bisschen misslich, weil die Gleichung dann sehr unangenehm wird. Aber wenn man Sinus x gleich x setzt und das kann man bei ganz kleinen Winkeln, dann schau an, dann lässt sie sich wunderbar lösen, dann kommt raus, dass es konstant sein muss. Und eben das beobachtet Galilei. Aber es gibt andere, die sich damit beschäftigen. Das Eigentliche ist das 19. Jahrhundert, in dem solche periodischen Vorgänge wie Schwingungen zur zentralen Kategorie der Physik werden. Das 19. Jahrhundert und das Beginn des 20. Jahrhunderts bei Schrödinger, nachdem das hübsche Gebäude da benannt ist, ist das konsequent durchgängig in seiner ganzen Theorie. Für ihn ist die gesamte Welt die physikalische Welt eine Welt von Schwingungen. Alles bewegt sich periodisch. Und Schwingungen kann man gut beschreiben, darum geht es heute. Diese periodische Bewegung, die klingt im ersten Moment nach einer Einschränkung, ist aber keine. Da kommen wir noch drauf. Es ist jedenfalls eine Schwingung, ist etwas, wo man in der Zeit festhält, wie sich ein System aus einer Position heraus in eine andere begibt und wieder zurückgeht in diese Position, das immer wieder zwischen zwei Endzuständen hin und her schwingt. Eng verbunden damit ist der Begriff der Welle. Die Welle ist ein Transport von Energie eigentlich nach solchen Schwingungsgesetzen. Inzwischen haben die Physiker natürlich auch Materiewellen, das war ursprünglich nicht gedacht. Das ist immer das Problem mit den Physikern, dass sie sehr leichtfertig ihre Theorie erweitern und am Schluss stehen sie dann am Gran Sasso und haben über Lichtgeschwindigkeiten und können es nicht erklären. Das geschieht ihnen ganz recht. Aber vielleicht stimmt es ja nicht, das wissen sie ja auch nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Gut. Die Idee der periodischen Bewegung im einfachsten oder eine der einfachsten Ideen dazu ist die Bewegung eines Punktes auf dem äußeren Umfang eines Kreises. Das kann man hier sich vorstellen, nicht? Also ein Kreis gegeben und da kann man jetzt einen Punkt bewegen lassen. Und wenn man diesen Punkt bewegen lässt und den Durchmesser des Kreises betrachtet, dann kriegt man jeweils rechtwinklige Dreiecke, nicht Satz des Thales, nicht? Auf dem Umfang eines Kreises sind lauter rechtwinklige Dreiecke. Und für manche rechtwinklige Dreiecke weiß man ganz gut, wie das Verhältnis von Gegenkathete zur Hypotenuse ist. Dieses wird Sinus genannt. Ja, also das Verhältnis etwa von dieser roten Linie da zur der schwarzen, dem Durchmesser, das wissen wir alle, 1/2, nicht? Weil die rote Linie gehört zu einem Sechseck, wenn man das in den Kreis malt. Und das Sechseck besteht aus 6 Radien des Kreises. Deswegen ist die rote Linie gerade so halb so lang wie der Durchmesser des Kreises. Und wir kriegen raus, dass für diesen Winkel, vielleicht soll ich ganz genau drauf deuten, also diesen hier, diesen Winkel für 45, für 30 Grad, das ist ein 30 Grad Winkel, wie man sieht, kriegen wir raus, ist der Sinus, das Verhältnis dieser roten Linie zur schwarzen, 1/2. Und wenn wir einen 45 Grad Winkel nehmen, dann würden wir ihn in Quadrat beschreiben, dann kriegen wir halt Wurzel 2/2. Und wenn wir 0 nehmen, dann kriegen wir 0. Und wenn wir 90 Grad nehmen, dann haben wir 1. Und bei 60 Grad Wurzel 3/2. Wir haben also ein paar Werte für den Sinus. Man kann das aber genauer machen. Man kann einfach die Funktion nehmen und diesen Punkt laufen lassen. Das geschieht hier, also es geht um diese rote Linie, die gemessen wird. Und diese rote Linie, wenn man die auf eine Funktion auftragen würde, kriegt man so eine Funktion, die hier so in einem Pink, Lila, Violett, keine Ahnung, wie man es zur Zeit nennt in der Modebranche, so eine Linie da ist, die nennt man Sinuslinie. Und diese Sinuslinien, die kann man halt aufmalen, dann kriegt man halt immer Werte für die entsprechenden Kreisumfänge. Also wir gehen jetzt entlang dem Kreis und das ist die X-Achse und wir fragen uns, wie hoch wird diese Linie oder wie niedrig wird sie. Und dann kriegen wir Werte raus, das ist die Sinuskurve. Sinus ist also eine Funktion. Wir können das als Funktion darstellen. Das ist eine Idee, die auch im 17. Jahrhundert so etwa auftaucht, auch im 16. schon die Idee, dass man Funktionen, dass man Zeitvorgänge als Kurve zeichnet. Das ist neu, dass man zeitliche Vorgänge bildlich darstellt. Vorher hat man natürlich so wunderbare Bilder, wo eine Kanonenkugel irgendwo einschlägt und es spritzt in alle Richtungen. Ist auch eine Zeitdarstellung, wenn man so will, aber keine sehr präzise. Nicht? Hier haben wir eine präzise Zeitdarstellung. Wenn wir die X-Achse als Zeitachse sehen und die Y-Achse als die Veränderung dieser Strecke, die wir da betrachtet haben. Da ist übrigens ein großer Unterschied zwischen Leibniz und Newton. Newton sieht das ganz klar, Schwingungen sind für ihn in der Zeit und sein Differentialkalkül ist ein Differentialkalkül in der Zeit. Er leitet Funktionen nach der Zeit ab. Physiker machen das bis heute, indem sie einen Punkt über ein X setzen, das ist die newtonsche Schreibweise, und auch ein bisschen die angelsächsische für das 17., 18. Jahrhundert jedenfalls. Leibniz ist der abstrakte Mathematiker, nicht? Der sagt, ja, okay, man kann das nach der Zeit sich anschauen, man kann es aber auch überhaupt nach X anschauen. Wir sagen mal gar nicht, dass es in der Zeit bewertet wird, sondern wir nehmen eine Strecke X und eine Y und dann kriegen wir dx nach der Y. Da gibt es einen nationalen Streit über zwei Jahrhunderte, kann man sagen, mindestens, eher drei Jahrhunderte, zwischen den Briten und den Zentraleuropäern, die das Leibniz'sche Modell nehmen. Leibniz ist oft in Paris, er ist auch in London und arbeitet mit der Akademie zusammen, aber für die Briten ist Newton halt ihr Säulenheiliger und für die Franzosen und Deutschen ist es Leibniz. Das Dumme ist, dass dann für die Briten das Dumme ist, dass die französische Mathematik im 19. Jahrhundert und auch schon Ende des 18. Jahrhunderts sich unglaublich schneller entwickelt als die englische oder deutsche, deutsche in Klammern, aber vor allem die englische und deswegen das Leibniz'sche Modell so offensichtlich erfolgreicher ist, weil es mehr Papier produziert, also in diesem Modell, aus diesem Modell mehr Papier kommt. Und dann gibt es eine ganz berühmte Figur, ein Nachfolger von Newton, der in England diese Leibniz'sche Schreibweise und diese Ideen einführt, das ist Charles Babbage, den ihr alle kennt, den damals niemand kennt. Ein Mathematiker, Nachfolger von Newton, wer soll das schon sein? Innerhalb der mathematischen Gemeinde und der physikalischen in England ist er allerdings ein Revolutionär mit seinen Ideen, dass man die französische Mathematik endlich lesen müsse, damit man weiterkommt. Das ist neben der Rechenmaschine, die ja nie erfolgreich ist, ist die viel größere Leistung von Babbage, dass er diese modernen Schreibweisen einführt und darauf hinweist, ihr müsst die französischen Papiere lesen. Da steht die Mathematik drin. Und die Deutschen auch ein bisschen. Nicht? Dann wird die englische Mathematik modernisiert. Gut, das führt aber jetzt ab, das hat gar nichts damit zu tun. Ja, oder nicht viel. Also diese Sinusschreibweise, kann man fragen, ist, was sind das für eine Funktion? Können wir die zusammenbauen aus Graden oder aus irgendwelchen Kurven? Nein, leider ist das also ein ganz eigenständiges Ding. Kann man die berechnen? Naja, man kann sich am Kreis hinstellen und kann diese Längen messen. Das ist aber keine wirkliche Berechnung. Was kann man machen? Leibniz. Später Euler. Vor allem aber erstmal Leibniz. Leibniz kommt auf den genialen Gedanken nicht alleine, muss man dazu sagen. Der Engländer Gregory kommt auch drauf, dass man Pi, also den Kreisumfang, als unendliche Summe schreiben könnte. Das folgt aus der Differentialrechnung, wenn man ein bisschen genauer drauf guckt. Er kriegt diesen Ausdruck, um Pi auszurechnen. Also Pi Viertel, um genau zu sein, 1 minus 1 Drittel plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel plus 1 Neuntel, ist also ziemlich einfach. Damit kriegt er in der Konvergenz, kriegt er Pi raus. Tatsächlich ist das eine Reihe, wenn man da noch ein X einführen würde, wäre das eine Reihe für den Argus Tangens. Man kann also nicht nur Pi ausrechnen, sondern man kann auch die Funktionen wie die Kreisfunktionen wie Sinus oder Tangens oder Arcus Tangens oder Cosinus ausrechnen mit Hilfe von unendlichen Reihen. Das ist eine geniale Entdeckung, die Leibniz sehr weit vorantreibt. Euler wird das noch viel weiter treiben. Er verrechnet sich auch mal dabei, freundlicherweise, damit wir Normalsterblichen nicht so deprimiert sind. Voltaire schreibt ihm dann einen langen Brief an den Herrn Offizier Euler, der war nicht wirklich Offizier, aber er tituliert ihn so. Er soll jetzt zugeben, dass es vernünftig sei, manchmal über die Sachen nachzudenken, bevor man sie nur ausrechnet. Er hat sich eben verrechnet und Voltaire, der kein guter Mathematiker war, hat das rausgefunden, weil sich versucht hat klarzumachen, was ist denn das? Und dann sieht er, das kann gar nicht sein. Und dann findet er auch den Rechenfehler. Nicht? Und Euler gibt das auch sofort zu, der ein ganz freundlicher Mensch war. Nicht? Und Voltaire, der tanzt ihm auf der Nase rum und sagt, das kommt davon, wenn man immer nur rechnet. Aber Euler war ein wirkliches Rechenschinden. Wenn man diese Pi-Reihe anguckt, dann sieht man, dass wir noch nicht so richtig triumphieren. Ich habe sie einfach mal mit Hilfe eines Rechners, wie ihr euch denken könnt, für eine Anzahl von Elementen ausgerechnet. Und nach 10 Elementen seht ihr, liegt Pi irgendwo zwischen 3,04 und 3,25. Das ist noch nicht sehr stark angenähert, ne? Also diese Reihe taucht eigentlich schlicht gesagt nichts. Sie ist nur der grundsätzliche Beweis, dass man sowas machen kann. Und es gibt viel bessere Reihen. Hier sind andere Reihen, wo ihr sehen könnt, verschiedene Näherungen für den Sinus. Also zum Beispiel x gleich y gleich x ist überhaupt keine gute Näherung. Das wäre diese hellblaue Linie da. Sieht auch überhaupt nicht wie ein Sinus aus, offen gesagt. Nicht? Aber dann kommen andere Formen. Und ihr seht, da ist so eine da, diese 1 minus x hoch 3 durch 3 Fakultät minus x hoch 5 durch 5 Fakultät und so. Das ist die rote da. Ne? Die ist innen drin, ist die innerhalb eines Intervalls, also zwischen minus Pi und plus Pi, ist sie eine ziemlich gute Annäherung an den Sinus schon. Man kann da sehr kurze Reihen machen und das ist eine Beschäftigung für die nächsten Jahrhunderte. Also alle möglichen Leute finden immer wieder noch kürzere Ausdrücke, um den Sinus auszurechnen und damit alle anderen solchen Funktionen. Hier ist so diese kurze, die ich eben hatte. Ihr seht, die Abweichung ist sehr, sehr gering, schon nach wenigen Gliedern. Und man kann das im Rechner so machen, nicht? Also Rechner rechnen gar nicht, in Wirklichkeit gar nicht mit dem Sinus. Jetzt haben wir es raus. Ne? Tief im Innern des Betriebssystems wandelt den Sinus in so eine Summe um und rechnet mit wenigen Schritten aus, was denn der Sinuswert wohl sein soll. Ja, diese Sinuskurve beschreibt eine Schwingung und wir können uns ein paar Elemente überlegen, wie beschreibt man so eine Schwingung, was für Parameter könnte man einführen. Man hat im Wesentlichen 4 Parameter, die man bei einer Sinusschwingung einführen kann und beim Cosinus genauso. Der ist nur um 90 Grad verschoben. Wir haben erstmal einen Multiplikator vor dem Sinus, den nennen wir A und das ist die Amplitude. Das heißt, wenn wir davor eine Multiplikation machen, sagen wir, was ist der Maximalwert dieses Sinus? Und damit können wir unterschiedliche Amplituden einer Schwingung, also Auslenkungen, Maximalwerte feststellen. Wir können bei B die Frequenz verändern. Die Frequenz B mal X beschreibt, wie oft diese Kurve durch den Nullpunkt geht. Die hängt mit der Wellenlänge zusammen. Die Wellenlänge ist nämlich 2π durch B. Frequenz und Wellenlänge sind also eigentlich dasselbe, nur verschieden ausgedrückt. Und dann gibt es eine Phase, nämlich die Frage, an welcher Stelle geht diese Sinusfunktion durch den Nullpunkt. Und es gibt noch eine absolute Verschiebung D. Wir können einfach noch eine Addition draufhängen, dann schieben wir sie entlang der Y-Achse nach oben oder nach unten. Das sind die 4 Möglichkeiten, am Sinus rumzubasteln. Und alle diese 4 Möglichkeiten sollen dazu führen, dass schöne Sachen passieren. Tun sie aber nicht. Tut mir leid, ich habe ein grundsätzliches Problem mit meinen Bewegbildern. Deswegen muss ich das überspringen. Wir haben also verschiedene Möglichkeiten, durch Variation dieses Parameters die Amplitude zu verändern von 0 bis zu irgendeinem Maximalwert und wir können die Frequenz verändern und wir können die Phase verändern und wir könnten auch den Absolutwert verändern. Eine zweite Sache, die wir machen können, ist, wir können Schwingungen addieren. Ja, wir können also 2 Schwingungen nehmen und können die miteinander addieren. Das ist eine wichtige Eigenschaft, das sehen wir gleich. Entschuldigung, ich wollte noch hier Amplitude, Frequenz und Phase reinschieben. Nicht verschiedene Amplituden, verschiedene Frequenzen. Nicht die rote ist viel niederfrequenter als die blaue. Und die schwarze ist höher frequenter als die blaue. Oder Phase, das heißt, die Sinusschwingung wird einfach so hin und her geschoben, je nachdem, wo die Phase ist. Das sind die 3 technischen Parameter einer Sinusschwingung. Und die 4. wäre dann, dass wir einfach den Gleichstromanteil, würden Elektrotechniker sagen, verändern, indem wir sagen, die ganze Schwingung findet oberhalb irgendwo auf der Y-Achse statt oder im negativen Bereich, indem wir eine entsprechende Vorspannung davor geben, wenn wir von Elektrotechnik reden. Nicht? Also von, bei Mathematik wäre es einfach ein Plus D. So. Und mit diesen Werten können wir eben so Schwingungen auch verändern. Die Addition, die ich vorher angefangen habe und wo mir das Bild jetzt dazwischen geraten ist, wäre, wir haben diese blaue Frequenz und addieren die rote. Und dann kriegen wir eine andere Kurve, die schwarze. Und diese schwarze Kurve, die sieht natürlich nicht mehr so einfach nach einer Sinusschwingung aus. Es ist eben eine Addition von Sinusschwingungen, eine kompliziertere Schwingung. Sie teilt mit der Sinusschwingung noch eine wesentliche Eigenheit, sie ist periodisch. Sie ist zwischen minus Pi und plus Pi, wiederholt sie sich dann immer wieder. Ne? Wir haben eine periodische Schwingung, die zusammengesetzt ist aus zwei Schwingungen. Und dieses Zusammensetzen ist eine ganz wichtige Geschichte, um technisch mit diesen Signalen umzugehen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit der Amplituden- oder der Frequenzmodulation. Dazu nehmen wir eine Trägerfrequenz, das ist die blaue hier unten, und ein Nutzsignal, das ist das schwarze. Und wenn wir jetzt eine Amplitudenmodulation machen, dann sieht das so aus. Wir haben eine gelbe Trägerfrequenz und die wird in ihrer Amplitude verändert durch das Signal. Ja, ich ändere ihre Amplitude durch das Signal und dann kommt diese schwarze Funktion raus. Und diese schwarze Funktion hat, wie man sehen kann, sozusagen als Hülle oben noch das Signal. Und als eigentlichen Ablauf hat sie die Trägerfrequenz. Das nennt man Amplitudenmodulation. Das kann man technisch umsetzen, indem man elektrisch eine Steuerung macht, die einfach das Trägersignal mit unterschiedlicher Amplitude hochdreht oder runterdreht. Ja? Stellt euch vor, dass man zur Amplitudenveränderung könnte man einen Drehwiderstand nehmen, der einfach sagt, jetzt geht die volle Spannung durch oder runtergeregelt bis null. Und damit könnte ich diese rote Linie durch Drehen auf dieser gelben Frequenz aufprägen. Und dieses aufgeprägte Ergebnis, das könnte man übertragen und am Ende einen Filter einbauen, der die hohen Frequenzanteile wieder rausschmeißt. Das ist elektrotechnisch nicht sehr schwierig. Das ist ein Kondensator und Widerstand. Beim Kondensator gehen hohe Frequenzen nur bis zu einer Grenzfrequenz durch. Darüber verschwinden sie. Das ist ein bisschen komplizierter, weil leider ist es nicht so, dass sie schlagartig verschwinden, sondern sie werden abgeschwächt. Aber wenn ich da hinten einen Kondensator an das Ergebnis, an das schwarze Signal hängen würde, dann bekäme ich nur noch das rote Signal zu sehen. Das schwarze würde verschwinden. Ist das klar oder das wisst ihr alles schon? Amplitudenmodulation. Kann man so machen. Macht man so. AM. Man nimmt eine sehr viel höhere gelbe Frequenz, nicht so wie ich es hier gemalt habe, sondern wirklich viel, viel höher und strahlt das als Funksignal aus und die Stärke dieser Frequenz wird variiert durch das rote Signal und ein Radioempfänger oder ein Fernsehempfänger würde auch gehen, Radioempfänger filtert die Trägerfrequenz, die wir sowieso nicht hören können, raus und lässt die rote Frequenz übrig und das ist die Bewegung des Lautsprechers. Und damit kann ich ein ganz hochfrequentes Radiosignal schicken und trotzdem einen hörbaren Ton anbringen. Das hochfrequente Signal ist viel besser zu behandeln, als wenn ich das tiefer senden würde, funken würde. Amplitudenmodulation. Im Deutschen seltsamerweise mit dem Namen Mittelwelle versehen, was nun gar nichts damit zu tun hat, sondern Mittelwelle ist einfach die Frage, in welchem Bereich wird das gesendet. Ja? Also die deutsche Rundfunktechnik geht vom Sendebereich aus, die amerikanische, die inzwischen weltweit so angewendet wird, geht vom Modulationsverfahren aus. Und Mittelwelle-Sender, falls ihr noch wisst, was das ist, es gab mal früher so Radios. Ja, mit so Knöpfen und so. Nicht Internetradios, sondern Radios mit Funk. Und da konnte man Mittelwelle empfangen, das rauscht immer so, das ist das. Und das ist mit der Amplitudenmodulation. Die ist nicht so besonders technisch nicht so doll, weil sie sehr leicht Störungen einfängt. Deswegen hat man es nicht so gern. Und außerdem ist auch der technische Bereich, in dem übertragen wird, ist eingeschränkt. Also das sind nur so 6.000, 7.000, 8.000 Kilohertz, 8 Kilohertz und nicht die 20, die wir hören könnten. Deswegen ist das nicht so beliebt. Beliebter ist die Frequenzmodulation, bei uns UKW, Ultrakurzwelle genannt. Das ist ein anderes Verfahren, wie moduliert wird. Wir haben wieder eine Trägerfrequenz, die gelbe da, und wir haben das rote Nutzsignal. Und das rote Nutzsignal verändert nun die Frequenz ein kleines bisschen. Ja, es wird nicht die Amplitude verändert, sondern die Frequenz wird verändert. Nach links oder nach rechts der Nulldurchgang. Das schwarze Signal ist dann das Ergebnis. Und dieses Ergebnis der Frequenzmodulation kann man auch wieder mit einem etwas komplizierteren Filter rausfiltern und kann daraus wieder die rote Linie erzeugen. Das ist Frequenzmodulation, wird zur Tonübertragung im Ultrakurzwellenbereich benutzt. Ja, ist eigentlich ein Kriegsprodukt, ist ursprünglich zur Funkkommunikation für die Panzerverbände entwickelt worden, weil das konnten die anderen nicht hören. Kannten die Technik nicht. Und es ist sehr kurz, hat nur einen sehr kurzen Verteilungsradius, was auch angenehm ist, nicht? Wenn man also Nachrichten mitteilt, dann möchte man nicht unbedingt, dass die beliebig weit gehört werden. Also anders als ein Rundfunksender, der tief im Inneren natürlich weltweit gehört werden will, will ein Behördenfunk wie ein Polizeifunk oder ein Panzerfunk eben möglichst nicht so weit gehört werden, sondern nur von denen, die gemeint sind. Hat man mit Frequenzmodulation gemacht. Und es gibt noch ein weiteres Verfahren, wo ich sehe, dass auch hier die Technik sich weigert. Phasenmodulation. Man kann also auch den Wert der Phase noch modulieren und verschieben. Wird technisch eingesetzt, aber nicht im Rundfunkbereich. Also das ist ein Verfahren, das man prinzipiell machen kann. Hat einen großen Vorteil. Phasenmodulation ist ziemlich unempfindlich gegenüber Reflexionen. Also man kann in schwierigen Geländen, wo sehr viele Gebäude sind und so, kommt man mit Phasenmodulation besser zurecht als mit Frequenz- oder Amplitudenmodulation. Zurück zur Frage, was machen wir mit solchen Additionen von Schwingungen? Das hat der Jean-Baptiste Joseph Fourier rausgebracht. Fourier, ein Mathematiker, hat periodische Schwingungen untersucht und hat herausgefunden, seine wichtigste Erkenntnis, alle periodischen Schwingungen, also alle Signale, die sich als periodische Schwingungen beschreiben lassen, lassen sich als eine endliche, als eine unendliche Summe von Sinusschwingungen beschreiben. Allerdings mit der schönen Eigenschaft, dass die höher frequenten Anteile immer unwichtiger werden. Also man kann eine endliche Form davon wählen, das ist das technisch Wichtige. Es ist eine unendliche Summe von Sinusschwingungen, die aber nur bis zu einem gewissen Grad genutzt werden. Alle periodischen Schwingungen. Naja, nun könnte man sagen, schön, aber ich rede gar nicht in periodischen Schwingungen, also was mache ich damit? Wer sendet schon periodische Schwingungen? Da seid ihr jetzt als Mathematiker gefordert. Ist menschliche Sprache eine periodische Schwingung? Könnte man das mathematisch so auffassen?
Was kannst du tun?
Was heißt
das? Wäre es eine Periodenlänge und würde sich danach wiederholen?
Naja, also man würde das ein bisschen anders beschreiben, als du bist auf dem richtigen Weg, genau.
Also,
wie groß ist die Periode für menschliche Sprache?
Bis der Satz zu Ende ist.
Nee, eben nicht.
Also,
einfach unendlich.
Ja. Ja?
Wir reden alle periodisch, aber wir wiederholen uns erst im Unendlichen. Für Mathematiker kein Problem. Nicht? Wir ziehen also die Periode auf unendlich raus und dann gilt der Satz immer noch. Das ist das Spannende am Fourier. Der Fourier gilt auch dann, wenn ich als Intervall unendlich nehme. Und damit kann ich jede noch so verrückte Kurvenform als Summe von Sinusschwingungen zusammensetzen. Das ist das Spannende daran. Und plötzlich muss ich bei technischen Geräten mir keine Gedanken mehr machen, ist das jetzt Musik oder Sprache oder sind das die kodierten Lottozahlen oder sonst was, sondern ich muss nur dafür sorgen, dass Sinuswellen gut übertragen werden. Das ist schon mal ein Schritt nach vorn. Und dann kann ich das prinzipiell machen, nicht? Also ich könnte es natürlich auch mit Cosinus machen, das ist egal dabei. Nicht? Also alle periodischen Schwingungen lassen sich so zusammensetzen. Das wäre so eine zusammengesetzte Schwingung aus einzelnen Sinusschwingungen. Und dann Techniker fragen an der Stelle natürlich vom Extremfall aus, Physiker auch, der Extremfall wäre so eine Schwingung. Was ist denn damit? Kann ich Rechteckschwingungen, die nun so gar nicht aussehen wie ein Sinus, ne, also so richtig unsinushaft daherkommen, kann ich die auch so zusammensetzen? Und die Antwort ist ja. Jede beliebige Funktionskurve lässt sich zusammensetzen. Was mache ich, um eine Rechteckschwingung aus Sinus zusammenzubauen? Ganz einfach, hier ist eine. Naja, sie ist nicht so gut, ne, aber es ist auch ein sehr kompakter Ausdruck. Ne? Da unten, das ist dieser Ausdruck. 4 mal Sinus Px plus Sinus 3 Px durch Drittel, gedrittelt durch Pi. Also 4 durch Pi ist immer, liegt an der Form dieser Summe. Also Sinus Px plus Sinus 3 Px. Das ist schon sehr, sehr einfach. Okay, jetzt kann ich natürlich als Techniker sagen, es ist doch kein Rechteck. Nicht? Was mache ich? Also nehme ich ein paar Glieder mehr dazu. Jetzt habe ich ein paar mehr dazu genommen. Und jetzt wird es auch schon wieder rechteckiger. Ich habe allerdings technische Eigenschaften, die sind nun mal so. Es gibt am Anfang immer ein gewisses Überschwingen und es gibt dann natürlich in der oberen Graden ein Rippel, sagen die Techniker dazu. Ja, das ist nicht so schön gerade. Ich könnte weitergehen. Nicht? Also wenn ich jetzt noch mehr solche Elemente rechnen würde, würde das immer... Die Differenz oben würde die Abweichung immer kleiner und es würde immer mehr sich dem Rechteck annähern. Ich muss nur genug Rechenaufwand treiben, das ist alles. Oder Schaltungsaufwand. Erstmal ist es Schaltungsaufwand. Aber man könnte es auch rechnen. Und diese Fourier-Analyse kann man auch anders betrachten. Man kann fragen, wie wichtig sind denn jetzt die einzelnen Anteile hier unten? Die sind nicht alle gleich wichtig. Wenn ich den letzten weglasse, macht das kaum was aus. Wenn ich den ersten weglasse, habe ich eine ganz andere Funktion. Und diese Idee, dass man das analysiert, macht man durch eine Spektralanalyse. Man kann das Spektrum dieses Ausdrucks betrachten und dann sieht man, der erste Ausdruck da, der ist richtig wichtig und dann der dritte ist wichtig und der fünfte und der siebte und da hinten, das wird immer weniger wichtig. Also ich kann eine Funktion durch immer kleinere Anteile noch genauer machen, aber die sind nicht so furchtbar wichtig. Insofern habe ich einen abzubrechenden Prozess und das ist das Spannende daran. Ich brauche zwar unendlich viele Elemente, um das exakt zu machen im Sinne der Mathematik, aber ich kann technisch sagen, bis dahin und nicht weiter, weil wenn ich einen Lautsprecher mit einem Signal ansteuere, dann ist der ja auch nicht so sehr wahnsinnig genau so ein mechanisches Instrument. Und das lässt sich nicht beliebig genau steuern. Da bleibt immer ein Rauschen übrig vom Verstärker und von dem Material des Lautsprechers und so weiter. Und wir haben dann zwei Begriffe, die wir zentral brauchen. Das ist die Fourier-Analyse. Wir können ein beliebiges Signal analysieren, exakt analysieren, sodass wir eine Summe von Sinussignalen kriegen, die dieses Signal beschreiben und wir können einen endlichen Anteil davon benutzen, um dieses Signal technisch zu verarbeiten. Mit der Wellenlänge unendlich, ne? Also das ist die geniale Idee, dass wir das periodische Signal einfach auf unendlich ausbreiten. Und wir können umgekehrt eine Fourier-Synthese machen. Wenn wir all diese Elemente haben, können wir die Funktionen wieder zusammensetzen und kriegen wir das Signal raus. Und plötzlich hat Fourier die ganze Schwingungsfrage auf den Sinus reduziert. Wir brauchen nur eine Sorte von Grundschwingung, alles andere ist egal. Das ist die große Erfindung im 19. Jahrhundert, oder eine mathematische Entdeckung im 19. Jahrhundert, die dann tatsächlich in der Physik eine enorme Rolle spielt, weil damit Dynamik in vieler Hinsicht beschreibbar ist. Plötzlich haben wir ein dynamisches Jahrhundert, wir können zeitliche Vorgänge sehr exakt beschreiben. So, das ist das eine, was uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Daraus entstehen technische Medien, weil man mit solchen Schwingungen technische Medien machen kann, wie den Plattenspieler oder das Telefon oder den Fernseher. Und das zweite sind Kodierungen. Also der eine Schritt ist erstmal, wir gehen von einfachen Messungen zu periodischen Beschreibungen über. Wir führen die Zeit ein, aber geschickterweise mit einer Periode unendlich. Das ist der riesige Trick, der Supertrick, der es erlaubt, alles als periodische Schwingung zu beschreiben. Alles, was sich in der Welt verändert, ist eine periodische Schwingung. Am schärfsten ausgedrückt ist das wirklich bei Schrödinger, der auch seine Elementarphysik so macht. Nicht? Für den gibt es überhaupt keine Materie. Die Materie sind Wellenpakete. Ja? Also es ist alles Schwingung. Und das zweite ist der vielleicht noch radikalere Schritt, den schon die Pythagoreer hatten, nämlich alles ist Zahl. Wir wandeln alles in Codes um. Das ist noch ein zweiter. Tatsächlich hängen die Sachen zusammen, weil ich die Codes nur verarbeiten kann, weil die Geräte innen drin mit Schwingungen arbeiten. So ein Rechner ist also hochgradig, natürlich hängt er von Schwingungen ab und wir haben hier Quarze drin und Frequenzen und alles Mögliche. Wir als Informatiker sehen nur die Zahlen, aber diese Signale, die da drin sind, sind eigentlich auch als Wellen zu interpretieren. Wir könnten auch sagen, wir haben hier ein technisches Gerät mit hochkomplexen Wellenpaketen. Aber unser Schritt ist, alles auf den Code in Codes umzuwandeln. Und unser wichtigster Code ist der Binärcode. Von Napier und Bacon zuerst entdeckt, vor allem von Bacon, der den Binärcode nur zum Verschlüsseln sieht, also der aus dem Ganzen, aus der Idee, Alphabete zu übertragen, rauskriegt. Das könnte man doch auch mit einem Alphabet machen, das nur zwei Buchstaben hat. Er nimmt A und B. Nicht, aber für Mathematiker ist Napier, ist es klar, man kann auch 0 und 1 nehmen. Und dann Leibniz. Leibniz, das Genie, das mit entdeckt, dass man mit Binärcodes rechnen kann, dass es auch eine Algebra ist. Und dass wir Rechenmöglichkeiten haben, addieren können, multiplizieren können mit Binärcodes. Das ist das Geniale dann. Diesen Binärcode, den hat schon Leibniz. Der heißt dann später BCD, Binary Coded Decimals. Hier sind binär kodierte Dezimalzahlen, die kann man bis 10, also von 0 bis 9 nehmen, dann sind es einfach nur die Dezimalzahlen oder man kann die darübergehenden aus, eigentlich vor allem um nichts zu verschenken, auch noch dazu packen, dann hat man Hexadezimalzahlen. In der Informatik dauert es eine Weile, bis sich rausstellt, welchen Code nehmen wir denn so. Es gibt furchtbare Abrechnungen, wofür praktischer ist. Und, also die 50er Jahre findet ihr Unmassen Texte darüber, ob es nicht doch noch einen raffinierteren Code gibt für irgendwas und dann verschwindet das, weil die Firmen sich entscheiden, dass sie eigentlich zwei Codes nur am Leben lassen. Das eine ist die IBM, die braucht keine zweite Firma zu fragen, weil die hat 80-90% des Marktes zum bestimmten Zeitpunkt. Die hat einen Extended Binary Coded Decimal Code, EBCDEC. Da hat sie einen 8-Bit-Code, wo sie ziemlich viel Zeichen unterbringen kann für den amerikanischen Markt. Und das ist ihre Grundidee. Bumm. Ein Teil der Zeichen sind Steuerzeichen, aber die meisten sind nützlich. Hier sieht man es ja. Es gibt ein Konkurrenzunternehmen sozusagen, die Telegrafiefirmen, die auch in die Richtung gehen, mit Fernschreiber und so, die haben ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Und die haben einen 7-Bit-Code, auch mit einem Haufen Steuerzeichen. International sind beide natürlich nicht brauchbar, weil es schon Bedarf gibt an weiteren Zeichen. Dann gibt es nationale EBCDECs, also zum Beispiel in Deutschen, oder es gibt ASCII mit Erweiterungen auf 8-Bit, aber leider eben nicht nur eine Erweiterung, sondern viele verschiedene. Die Lösung hat sich nach Jahrzehnten, muss man sagen, herausgestellt, ist Unicode. Unicode eine auf ASCII aufbauend eine Codierung, die 7 oder 8 Bit erstmal hat, vor allem aber erstmal dann 16 Bit einführte, 65.000 Zeichen, da haben sie sich gedacht, damit ist ja wohl alles erledigt. Und dann haben die Chinesen gesagt, prima, 27.000 brauchen wir. Und dann stellte sich raus, es gibt doch mehr Schriften als, mehr Glyphen, mehr Schriftzeichen als 65.000 im Gebrauch. Also es ist keine Absurdität, sondern man braucht doch mehr Zeichen. Und jetzt gibt es einen 32-Bit Unicode, der allerdings nur bei Bedarf auf diese Länge geschaltet wird. Und da hat man dann 4 Milliarden Zeichen, das reicht. Also da ist man sicher, dass man genug Platz hat. Das Problem ist, dass man welche definieren muss. Nicht die wirkliche Arbeit ist bei so einem riesen Datenraum ja, dass ich sage, welche Zeichen will ich denn haben? Und der derzeitige Stand ist, dass so um die 100.000 definiert sind. Ja, 109.449 waren im letzten Jahr für die Version 6 definiert. Nicht? Also es gibt da Riesenkommissionen, die feststellen, dieses Zeichen soll eine Nummer im Unicode kriegen. Zum Beispiel das große SZ, etwas, was wir, glaube ich, noch nie wirklich vermisst haben, aber jetzt ist es von DIN festgelegt. Es gibt also ein großes SZ und es gibt sogar Schriften, wenige, ganz wenige Schriften, die es auch, Computerschriften, die es auch enthalten. Aber es hat eine Glyphnummer, also es gibt eine richtige Unicode-Nummer dafür. In Java könntet ihr das schreiben. Bei diesen Codes gibt es übrigens, da sind auch Hieroglyphen drin und dieser Diskus des Phaistos, den wir gesehen haben, ist auch drin. Also alles, was irgendwann mal als Schrift von Bedeutung war, ist da reingenommen worden. Ein wichtiger Punkt bei den Codes ist Fehlerentdeckung. Das einfachste ist, ein XOR zu bilden, in dem man ein weiteres Bit dranhängt. Dann kann man jeden Einzelfehler erkennen, also jeden Fehler, der dadurch entsteht, dass ein Bit umkippt. Den kann man erkennen. Man kann auch erkennen, wenn 3 Bits umfallen oder 5, aber nicht, wenn 2 Bits umfallen. Das geht nicht. Die könnten sich auslöschen. Und deswegen gibt es noch was Zweites, fehlerkorrigierende Codes. Das ist der allereinfachste hier. Ich sende einfach jedes Zeichen 3 Mal und gehe davon aus, dass nur eines umkippt. Dann kann ich korrigieren. Also wenn hier jetzt was dazwischen erscheint, weiß ich, ob das eine 0 oder eine 1 gewesen sein soll. Kann man aber viel besser machen, das ist nur der Anfang. Das kann man sehr viel effektiver machen, wenn man größere Wortlängen nimmt. Dann entdeckt man zwar nicht so viele Fehler, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als ein Fehler auftaucht, größer wird, aber man braucht dann nur ein ganz klein bisschen mehr. Naja, um die Dimension abzuschätzen, wenn man eine CD kodiert, braucht man 2/3 der CD bei einer Audio-CD dafür, dass man die Fehler korrigierend einigermaßen hinkriegt. Also 2/3 des beschriebenen Fläche ist Korrekturcodes. Bei DVDs und Blu-rays ist noch mehr. Ja, und aus diesen Codes, den Binärcodes, kann man eben dann auch einen Pulscode entwickeln. Dieser Pulscode ist die Rechteckschwingung, rara, die ich vorher als Summe von Sinus beschrieben habe, die lässt sich nun auch als 0 und 1 darstellen. So könnte man das zum Beispiel machen, nicht? Das wäre hier auch ein möglicher mathematischer Ausdruck, indem ich das Signum des Sinus nehme, dann kriege ich so einen Pulscode. Und dann kann ich mit so einem Pulscode wieder Amplitudenmodulation machen oder Frequenzmodulation oder Phasenmodulation. Ich kann den also genauso verwenden wie die klassische Sinusbearbeitung. So. Und jetzt muss ich euch eine ganz traurige Mitteilung machen. Ich muss in die Medienkommission und die leiten und muss deshalb die Vorlesung heute früher abbrechen. Ich verstehe, dass ihr das gar nicht gut findet, aber es ist so. Okay.